In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich will die Gelegenheit heute nutzen, etwas zu Maria zu sagen. Die Apostelgeschichte sieht sie ja zusammen mit anderen Frauen als Teil dieser Gruppe, zu der auch die Jünger gehören, die um den Heiligen Geist bittet und in demselben Saal versammelt ist. Sie gehört zum katholischen Glauben, mal eher im Hintergrund, mal eher im Vordergrund, wie vielleicht im Oktober, im Rosenkranzmonat oder in diesem Monat Mai. Und ich finde das gut so. Ich weiß aber auch, dass das Thema für manche schwierig ist. Das mag mehrere Gründe haben. Einer liegt sicher darin, dass man sehr lange versucht hat, mit dem Reden über Maria Frauen bestimmte Rollen und Verhaltensmuster zuzuweisen. Maria ist auch ein Mittel ideologischen Missbrauchs. Sie ist auch ein Opfer ideologischen Missbrauchs. Ich möchte heute versuchen, diese Gefahr zu vermeiden und mit Ihnen über ein Bild sprechen, in dem sie anders, schon mal grundsätzlich anders erscheint als die himmlische Frau, übrigens auch hier dargestellt am Seitenaltar. Einmal nicht Mutter und dann wieder ganz anders als in der Apokalypse, als eine, die doch sehr stark mit unserem Leben verbunden ist, als eine, die Knoten löst. Es gibt das Bild Maria Knotenlöserin. Es ist ausgeteilt und ich hoffe, jeder von Ihnen hat Zugang zu diesem Bild. Von rechts, von links können Sie es ins Innere der Bank ziehen. Versorgen Sie sich, wenn es geht, gegenseitig mit dem Bild, wo keines liegt. Ganz oben auf dem Bild ist so etwas wie der Titel des Bildes, eine Überschrift, die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Also es handelt sich um ein Geistbild, um die Frage, wie wirkt der Geist? Durch wen wirkt er? Wie kann ich das spüren? Wo will er ankommen? Und dann hat das Bild so etwas wie einen Untertitel. Da läuft tatsächlich noch mal ein kleiner Film durchs Bild, eine Geschichte, nicht sehr gut zu erkennen. Vielleicht ahnen Sie, was dargestellt ist. Man sieht einen jungen Mann, wenn man es erkennt, und neben ihm einen Engel, einen Weg und eine Stadt. Und das ist eine Anspielung an das Buch Tobit, das wir in unseren Bibeln etwa am Ende des ersten Drittels finden, ein kurzes biblisches Buch, eine wunderschöne Erzählung, in der sich bis zu dem, was dargestellt ist, Folgendes zuträgt. Tobit ist aufgrund einer guten und gerechten Tat tragischerweise erblindet. Daraus ergibt sich ein erster Knoten zwischen dem gottesfürchtigen Tobit und Gott selbst. Warum diese Art von empfundener Strafe? Nun ist es Hanna, Tobits Frau, die für den Lebensunterhalt sorgen muss. Eines Tages kommt sie mit einem überaus großen Verdienst nach Hause, woraufhin Tobit unlauteren Verdienst vermutet. Ein zweiter Knoten bildet sich zwischen Mann und Frau. Es ist nun am einzigen Sohn Tobias, die Familie zu versorgen. Das heißt, er wird weggeschickt in eine entfernte Stadt, um Geld zu holen und auch Medizin für den Vater zu bringen. Weil das gefährlich ist, muss er einen Reisebegleiter haben. Da meldet sich ein gewisser Asaria. Der ist im Bild schon dargestellt, aber er erscheint incognito, also ohne Flügel. Asaria ist Raphael. Beide Namen bedeuten, Gott erweist sich als Arzt, Gott heilt. Und die beiden machen sich nun auf die Reise. Ach, ein kleiner Hund läuft noch mit. Ich glaube, das Bild hat ihn nicht erfasst. Und Tobias muss ein Abenteuer bestehen an einem Fluss. Er droht von einem Fisch ungeheuer gefressen zu werden. Er besiegt dieses Fischungeheuer. Er soll auf Geheiß des Engels die Innereien entnehmen für einen Zweck, den er noch nicht kennt. Als sie dann in der Stadt ankommen, ist bei einer Familie die Situation die, dass der jungen Sarah dort schon 7 Männer im Ehebett gestorben sind. Sie haben alle die erste Nacht nicht überlebt. Ein Bild großer Traurigkeit, großen Unglücks, Tragik, Unfruchtbarkeit vielleicht. Tobias wagt es trotzdem, er ehelicht sie und auf den Rat des Engels beten sie gemeinsam am Beginn dieser Nacht. Sie verbrennen die Eingeweide des Fisches und, Wunder, sie wachen beide lebendig nebeneinander auf. Das junge Paar kann zu Tobit und Hanna reisen. Sie bringen mit, was ausgemacht war, Geld, Medizin. Die Blindheit des Vaters löst sich und auch die Ehe findet zurück ins Glück. Eine Geschichte von vielen Knoten und ihren Lösungen. Das ist also der Untertitel dieses Bildes, die alttestamentliche Anspielung im Bild. Die Hauptfigur des Bildes ist jetzt noch gar nicht benannt, Maria, als die Frau, die auf der Mondsichel steht, Sterne ums Haupt und die barfuß auf einem Knoten steht, der ihr aber nichts anhaben kann. Es ist eine in sich selbst verknotete Schlange als Zeichen für das Unglück oder Unheil, das nicht mehr wirkt. Einer der beiden Engel zu ihren Seiten reicht ihr ein verknotetes und verschlungenes Band, das ihre Hände unter einem kritischen Blick aus einem, wie ich finde, schönen Gesicht heraus in aller Geduld löst. Ein vielleicht therapeutisches Bild? Warum nicht? Sie entwirrt und löst das Festgezurrte. So sind sie ja manchmal, die Beziehungen unter uns, die zu den Eltern oder umgekehrt zu den Kindern, zu Geschwistern, zu Ex-Partnerinnen oder noch Partnern. Viel Verknotetes, das nach Lösung ruft, viel Unglück. Das Band geht aus ihrer Hand nun locker hinab und ein Engel hält es, als wollte er den Betrachtern sagen, schaut her, schaut, was sie kann. Das Bild ist Wallfahrtsbild und es hat wahrscheinlich eine komplexe Botschaft. Zeig deine Knoten, sprich darüber, suche wie in der alttestamentlichen Geschichte Begleitung. Lass dir helfen. Therapeutisch, medizinisch, je nachdem, bitte um einen Engel? Geh auf einem abenteuerlichen Weg, geh auch von zu Hause fort, wenn es sein muss. Behalte Geduld bei deinen Unternehmungen, so wie sie in Maria zu finden ist. Löse eins nach dem anderen. Suche Rat und Geist. Dieses Marienbild befindet sich im Original in Augsburg. Es ist irgendwie zwischen 1700 und 1710 entstanden, von Melchior, Johann Georg Melchior Schmidtner gemalt. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es im Laufe seiner Geschichte unzählige Beter und Beterinnen angezogen hat, die Geist und Hilfe gesucht haben, die Geduld aus diesem Bild gezogen haben, weil sie es tief wohl in ihre Seele aufgenommen haben, als Bild der Hoffnung, um Ehelosigkeit zu lösen, Beziehungskonflikte, vielleicht Unfruchtbarkeit. Sind wir an diesem Punkt irgendwo? Ist da jemand, den wir kennen, um den wir uns sorgen? Im Evangelium ist Geist das Versprechen Jesu. Er lässt die Seinen nicht ohne Beistand, nicht ohne Geist zurück in der Welt. Darum geht es hier in diesem Bild. Und die Worte, wenn jemand mich liebt, dann und er mein Wort hält, wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Die können wir beziehen auf Maria. Nehmen Sie ruhig Platz. Maria ist ein solcher Mensch, bei dem der Geist Wohnung genommen hat. Vater und Sohn im Geist. Das Bild von Geist und Engel ist also auch ein Marienbild, aber eben nicht nur. Maria, das bist ja irgendwie auch du, das bin ich. Der Mensch überhaupt in seiner barfüßigen Verletzlichkeit, in dieser Verstrickung des Lebens, in Leid und Freude, in Irrungen und Wirrungen, Verständnis, Missverständnis, gerade in der Familie. Das Leben ist für manche von uns manchmal plötzlich eine ungeheure Aufgabe. Freud und Leid, Glück und Unglück, Anerkennung und Ablehnung, so zu leben, dass das Leben nicht ins Selbstgerechte rutscht, nicht in die Ungeduld der Gewalt, nicht ins Ungnädige oder ins Bittere. Wie groß die Gefahr der Resignation und der Selbstaufgabe sein kann. Leben heißt dann irgendwie dazwischenbleiben. Und der Glaube hat wohl immer schon besonders an Maria gefunden, dass sie dieser Mensch ist, der so glaubend weitergeht zwischen Freud und Leid. Und der darin, weil er nicht einfach glücklich ist, nicht einfach ein Mensch auf der Sonnenseite des Lebens, dennoch ein Mensch der Gnade sein kann. Eine, die Gott sieht, die er will, die er antreibt, die begnadet ist und selbst gnädig, die ermutigt wird und selbst ermutigend wirkt, die so tüchtig ist und die sich mit ihr beschäftigen, selbst ertüchtigt. Ich bin oft erstaunt, was Menschen schaffen aus einem Glauben heraus, wie ihn Maria wohl auch gehabt hat. Was für eine Ertüchtigung da auch ausgeht, Leben auszuhalten und durchzuhalten bis zu seinem guten Ende. Es kommt darauf an, nicht nur so ein Bild zu sehen, sondern uns selbst vielleicht in dem Bild zu sehen, als die, die unter der Gnade sind. Du bist im Feuer, du bist im Unglück, vom Pech verfolgt, du bist ein anständiger Mensch und trotzdem öffnet sich dir nicht die Welt. Du hast keine Kinder oder die, die du hast, wollen von dir nichts mehr wissen im Moment. Das Bild zeigt dir noch eine andere Wirklichkeit. Die Hilfe, die du erfährst, ist schon unterwegs zu dir. Gottes Geist kommt deinen Mühen entgegen. Glaube, glaube und gehe davon aus, auch du bist in der Gnade.